NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Holger Senzel und das sind unsere Themen. Glaubensstreit, schlechte Stimmung bei Berliner Islamkonferenz, Luftfracht, jeder zweite Bio-Apfel ist weit gereist. Klimakiller, nach 20 Jahren Treibhausgasstreit drückt die Kanzlerin in Petersberg aufs Tempo. Chefsache, Angela Merkel trifft Führungsfrauen. Cyberkrieg, China weist US-Hacker-Vorwürfe zurück. Flügellärm, Lufthansa vor großen Herausforderungen und Happy End, Amerika hat seinen Fall Campus. Mit der Familienfeier bei einem verhassten Onkel vergleicht die Zeit heute die Berliner Islamkonferenz. Von einem offenen Dialog zwischen Muslimen und dem deutschen Staat, wie Wolfgang Schäuble das 2006 mit dieser Tagung im Sinn hatte, ist 8 Jahre später dennoch nicht mehr so viel zu spüren. Die muslimischen Verbände würden gerne über Diskriminierung reden, Innenminister Friedrich lieber über innere Sicherheit. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Innenminister Friedrich stand draußen vor der Tür. Da tagte drinnen noch die Islamkonferenz. Er aber bilanzierte schon mal.
Die Bilanz der letzten 3 Jahre ist außerordentlich positiv.
Nicht alle Vertreter der muslimischen Verbände mochten das so unterschreiben. Kenan Kolat, Vorsitzender der türkischen Gemeinde, sagt, die Atmosphäre unter Friedrich habe sich massiv verschlechtert. Zudem wolle der ständig über das Thema Sicherheit und islamistischen Extremismus reden.
Sicherheit ist für alle wichtig, auch für Muslime. Auch Muslime leiden unter islamistischen Terrorismus in Deutschland und woanders. Insofern gehört es auf die Tagesordnung. Aber bitte schön nicht auf der Islamkonferenz.
Minister Friedrich lächelte das weg. Die nächste Islamkonferenz nach der Bundestagswahl solle möglicherweise regionalisiert werden, mehr Beteiligung von Ländern und Kommunen. Aber dass er stets und ständig über islamistischen Terror habe reden wollen, Unsinn, sagt Friedrich.
Diejenigen, die hier immer dabei waren, wissen, dass das Thema Terrorismus, extremistischer Gefährdung der Sicherheit nie ein Thema ist. Auch in keiner Arbeitsgruppe der Islamkonferenz war. Deswegen ist auch die Forderung, sie rauszunehmen, dieses Thema aus der Islamkonferenz, völlig unsinnig. Sie war nie drin.
Nicht rausnehmen, sondern wegnehmen. Und zwar die Zuständigkeit des Innenministers für die Islamkonferenz war eine weitere Forderung. Kenan Kolat setzt auf ein neu zu schaffendes Bundesintegrationsministerium. Ali Dogan von der alevitischen Gemeinde eher aufs Kanzleramt.
Wir denken auch, dass ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin ähnlich wie beim Integrationsgipfel sinnvoll wäre. In die Fläche zu gehen als zweiten Schritt auch. Aber wir müssen sogar noch weiterdenken und auf die kommunale Ebene das tragen. Die Berliner Veranstaltung kann nur Anstoßgeber sein, aber wenn sie darüber hinaus nicht geht, wäre es nur eine Alibi-Veranstaltung.
Der Innenminister sieht auch das anders, nach Zuständigkeiten nämlich, und Integration sei nun mal seine Sache, sagt er.
Da es hier um die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes geht, gehört selbstverständlich die Islamkonferenz zum Bundesinnenministerium. Dass es immer wieder Leute gibt, die mich auch kritisieren, in einem freien Land ist das erlaubt, ja.
Dabei attestierten auch seine Kritiker der Islamkonferenz nach 7 Jahren durchaus Erfolge. Die Vielfalt des Islam werde heute besser verstanden, auch bei den Behörden. Muslimische Verbände redeten nun auch untereinander und dass der islamische Schulunterricht möglich ist, der wohl größte Erfolg. Aber Bekir Alboga von DİTİB, der Türkisch-Islamischen Union, vermisst trotzdem etwas Augenhöhe beim Dialog.
So wie man mit den beiden christlichen Gemeinden und jüdischer Gemeinde ein partnerschaftliches Verhältnis pflegt, möchten wir Partner unseres deutschen Staates werden.
Zudem allerdings der Islam nach Ansicht von Innenminister Friedrich nun mal nicht gehöre. Eine Äußerung, die Muslime bis heute verstört und nicht nur die.
Also man kann doch nicht sagen, die Muslime gehören zu Deutschland, aber der Islam nicht. Früher hätten wir gesagt, das ist arg dialektisch, heute sage ich, das ist dummes Zeug.
So Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Schneider. Grüne und SPD warfen Friedrich heute vor, die Islamkonferenz in eine Sackgasse geführt zu haben. Minister Friedrich sieht's anders. Dass zuletzt der Zentralrat der Muslime aus Protest zu Hause blieb, nicht zu ändern, sagt der Minister.
Jeder ist eingeladen. Wer der Einladung folgt, der ist herzlich willkommen. Wer nicht, der muss es auch verantworten.
Georg Schwarte berichtete aus Berlin. Und zur Islamkonferenz nun noch der Kommentar im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Die Islamkonferenz ist in die Jahre gekommen. Schwunglos, uninspiriert ist sie abgelebt, ein fraktales Gebilde ohne wirkliche Ambition. Wer dafür Bundesinnenminister Friedrich, CSU, allein politisch haftbar machen will, übersieht absichtsvoll, dass die Konferenz schon mit mindestens einem unheilbaren Geburtsfehler das Licht der Konferenzsäle erblickte. Gewiss auch Friedrich hätte zu einem früheren Zeitpunkt schon mal deutlich sagen dürfen, was er eigentlich mit dem Erbe seiner Vorgänger Schäuble und de Maizière in dieser Sache vorhat. Über bemühte, gut gemeinte Bekenntnisse zum Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland kam er nie hinaus. Die Konferenz war erkennbar seine Sache nicht. Er hätte sie nie erfunden. Aber nun war sie einmal da und gab ja auch über eine, wenn auch kurze Zeit, hübsche Dekoration ab. Zu den Geburtsfehlern nun. Der auffälligste ist ihr Legitimitätsmangel, aus dem sich alle anderen Schwierigkeiten ableiten. Wer vertritt hier eigentlich wen? Wer repräsentiert was? Wer hat die Autorität, verbindliche Zusagen zu machen? Für die staatlichen Veranstalter gelten diese Anfragen nicht, umso mehr jedoch für die islamischen Teilnehmer. Von Konferenz zu Konferenz entwickelte sich ein Überbietungswettbewerb verschiedenster weltlicher und religiöser Organisationen, denen es immer nur um eines ging, die Erlangung eines mindestens gefühlten Alleinvertretungsanspruchs ihrer selbst für über 3 Millionen Muslime in Deutschland. Einer, der es fast geschafft hat, ist Kenan Kolat, der Kopf der türkischen Gemeinde in Deutschland. Zur Pointe seiner Konferenzkarriere gehört nun, dass er die Veranstaltung für tot erklärt hat, trotzdem weiter teilnimmt, ein Integrationsministerium fordert und sich weigert, über Extremismusanfälligkeit islamischer Gruppierungen auf der Konferenz zu sprechen. Tatsächlich, die Konferenz als Konferenz ist außerordentlich tot. Und der Bundesinnenminister hat ja auch schon den Notausgang, einen kleinen, aber gangbaren Spalt, geöffnet. Die Konferenz muss regionalisiert werden, ist ihm eingefallen, und das ist kein verkehrter Gedanke. Ja bitte, Schluss mit diesem Gipfel rivalisierender Gruppen, einiger Hochleistungsethiker und unverstandener Intellektueller. Die politische Packungsbeilage dieser nationalen Islamkonferenz ist von Jahr zu Jahr länger, unsinniger und für die deutsche Gesellschaft in ihrer Mehrheit immer unzuträglicher geworden. Vielleicht lässt sich ja auf weniger ausgeleuchteter Bühne draußen im Lande, wie es immer so nett heißt, mehr erreichen als in der nervösen Zone Hauptstadt. Ein Versuch ist es wert, weil der Islam, wenn er auch kein Teil Deutschlands ist, doch aber unwiderruflich zur deutschen Wirklichkeit gehört.
Dietmar Riemer kommentiert im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie kaufen nur Bioprodukte? Und wenn es geht, natürlich lieber heimisches Obst als Mangos oder Kenia-Bohnen, Äpfel zum Beispiel. Sehr löblich. Aber dabei kann man sich auch sehr täuschen, denn jeder zweite Apfel ist verdammt weit gereist. Ohnehin wird der größte Teil aller Bio-Lebensmittel mit LKW oder Flugzeugen aus dem Ausland herangeschafft. Birgit Becker bei einer aktuellen Studie der Uni Bonn.
Natürlich kommen Reis, Bananen und Zitrusfrüchte aus dem Süden. Aber auch Lebensmittel, die in Deutschland gut gedeihen könnten, kommen zum großen Teil aus dem Ausland, sagt Ulrich Köpke vom Institut für organischen Landbau der Uni Bonn.
Das sind Möhren, Kartoffeln, die hier im Inland angebaut werden können. Auch bei Getreide ist das der Fall. Gemüse, die kommen aus dem Ausland. Leinsamen beispielsweise, verschiedene andere Ölfrüchte werden ferntransportiert und könnten hier die Angebotspalette aus inländischer Erzeugung deutlich erweitern und sie könnten auch Vielgestaltigkeit im Anbau schaffen.
Mittlerweile kommen jeder zweite Bio-Apfel und jede zweite Bio-Möhre aus dem Ausland. Und jedes vierte Bio-Ei, das in Deutschland verkauft wird, haben Hühner in den Niederlanden und Italien gelegt. Das bedeutet,
wir importieren die Ware, aber wir exportieren quasi die Umweltleistung, also die Naturschutzleistung für ein sauberes Grundwasser und Oberflächenwasser. Alle diese positiven ökologischen Leistungen des ökologischen Landbaus bleiben ja aus, wenn die Flächen hier nicht umgestellt werden. Nun kann man sagen, global orientiert schaffen wir ja diese Effekte draußen. Es ist im Wesentlichen der baltische Raum, es ist insbesondere Polen. Dann sind ja diese ökologischen Effekte dort vor Ort vorhanden. Nur dort ist die Natur noch intakter als hier.
In Osteuropa haben viele Landwirte auf ökologischen Landbau umgestellt. In Polen zum Beispiel hat sich die Anbaufläche innerhalb von 10 Jahren verfünffacht. In Deutschland dagegen steigen kaum noch Landwirte um. Ulrich Köpke macht dafür fehlende Anreize für Biobauern verantwortlich und steigende Pachtpreise.
Wir haben eine zunehmende Landverknappung, unter anderem auch bedingt dadurch, dass wir Energiepflanzen erzeugen. Die Energiepflanzen angebaut werden, zum Beispiel um Biogas zu erzeugen, in großem Umfang also Mais angebaut wird. Das alles treibt die Pacht- und Landpreise. Und das führt dazu, dass ein anderer Anbau, wie der ökologische Landbau, es immer schwieriger hat.
Der Agrarforscher Köpke fordert daher bessere Startchancen für neue Biolandwirte. So könnten die Bundesländer umstellungswilligen Landwirten konkrete Hilfe anbieten mit einer berechenbaren Perspektive nach dem Vorbild der Förderung für Biogasanlagen. Da hätten Investoren in großem Stil Geld angelegt, weil sie eine verlässliche Perspektive bekommen haben. Ulrich Köpke ist davon überzeugt, dass nur dann das erklärte Ziel der Bundesregierung erreicht werden kann, 20% des Obst- und Gemüseanbaus in Deutschland ökologisch zu erzeugen.
Die Schädlichkeit sogenannter Treibhausgase ist lange bekannt. Seit mehr als 20 Jahren laufen denn auch schon die Verhandlungen über ein weltweites Klimaschutzabkommen. Hunderte Experten und Politiker sind zu dutzenden Konferenzen rund um die Erde geflogen, aber wirklich passiert ist nichts, jedenfalls nichts Wesentliches. Eile sei geboten, sagt jetzt die Kanzlerin bei den Petersberger Klimadialogen, wo derzeit der nächste UN-Gipfel in Warschau vorbereitet wird. Polen wehrt sich übrigens vehement gegen die Reduzierung von Treibhausgasen wegen seiner vielen Kohlekraftwerke. Umweltminister Altmaier sprach in Petersberg dennoch von einer konstruktiven Atmosphäre.
It was no longer a blame game between different groups of countries.
Keine Schuldzuweisungen also unter den Ländern. Dafür aber Lob. Polens Umweltminister Korolec habe viel von Altmaier gelernt, sagt er.
So that was extremely fruitful and important meeting ahead of the meeting in Warsaw.
Sehr befruchtend, sehr wichtig sei der Dialog gewesen, sagt Korolec mit Blick auf die nächste Klimakonferenz der Vereinten Nationen, wenn er Gastgeber sein wird im November in Warschau. Ganz allgemein sind sich die Minister der 35 Teilnehmerstaaten einig, jedes Land müsse mehr tun, um den Treibhausgasausstoß zu verringern, um doch noch irgendwie das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen.
We have to deliver in 2015. There is no excuse if we don't deliver in 2015.
Da müssten alle liefern bis 2015, fasst es Bundesumweltminister Altmaier zusammen. Dann soll nämlich ein neues, international für alle verbindliches Klimaschutzabkommen geschlossen werden. Dass die EU dabei weiter das Zugpferd sein soll, das wollen die Umweltminister von 9 EU-Staaten mit einem gemeinsamen Papier zum Emissionshandel untermauern. Polen hat zwar nicht unterzeichnet, dafür aber Bundesumweltminister Altmaier. Die Minister fordern in ihrem Papier, den Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten bis Ende des Jahres zu reformieren. Bis Juli sollen sich die Staats- und Regierungschefs und die Abgeordneten im Europäischen Parlament auf Vorschläge einigen, die Zertifikate kurzfristig zu verknappen. Das hatten sie gerade bei einer Abstimmung noch abgelehnt. Das Problem aber bleibe, meint Altmaier, denn die Preise beim Emissionshandel sind im Keller.
Da wiederhole ich nochmal, dass ich mir wünsche, dass wir den Emissionshandel stabilisieren und dass die Preise aus dem Nirvana wieder hervorkommen und wieder zu einem funktionierenden Emissionshandelsmarkt führen.
Bundeswirtschaftsminister Rösler meint dagegen, das System funktioniere. Deshalb bleibt in Deutschland vor allem dieses, eine Bundesregierung, die sich eher nicht für schnelle Veränderungen beim Emissionshandel einsetzen wird. Auch die Kanzlerin äußert sich zurückhaltend. Merkel will nämlich erst einmal die offenen Fragen bei der Energiewende im eigenen Land klären.
Annika Sepeur berichtete aus Berlin. Angela Merkel, so haben wir kürzlich erfahren, findet bei Männern schöne Augen besonders attraktiv. Dass die Chefin der Deutschland AG sich vor Männern nicht fürchtet, das hat sie hinreichend bewiesen und allen potenziellen Konkurrenten oder Herausforderern tut ihre Aufmüpfigkeit wahrscheinlich heute leid. Frauenquote ist für sie persönlich denn auch kein Thema, genauso wenig wie für die anderen Chefinnen, mit denen sich die Kanzlerin heute in Berlin zum Gespräch traf. Ob Krankenschwestern oder Verkäuferinnen davon profitieren, ist eine ganz andere Frage. Katrin Brandt berichtet aus Berlin.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, Helmut Kohl zu fragen, ob er denn Bundeskanzler sein könne, obwohl er 2 Kinder habe, erzählt die heutige Kanzlerin und räumt dabei ein, dass ihr diese Erkenntnis auch erst kürzlich gekommen sei. Auch sonst erklärt sich Angela Merkel für lernwillig.
Sowohl was die Vernetzung von Frauen in Führungspositionen anbelangt, als auch was politische Handlungsmöglichkeiten anbelangt, war das eine wichtige Veranstaltung für mich.
75 weibliche Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung tragen an diesem Mittag im Kanzleramt vor. Einig in der Diagnose, weitgehend einig in den Vorschlägen zur Therapie. Dazu gehört:
Die Frauen erstens stärken, in ihrem Willen auch, Positionen zu übernehmen, Führungspositionen zu übernehmen.
Elke Bartels hat vor wenigen Jahren die Spitze des Duisburger Polizeipräsidiums übernommen.
Zum anderen müssen wir Frauen, die wir als Vorgesetzte fungieren, dafür Sorge tragen, dass die Frauen gefördert werden und gefordert werden. Denn nur wir können das. Die Männer haben das zig Jahre lang eben halt nicht getan.
2% Frauenanteil in den Spitzenposten des Polizeipräsidiums fand Bartels vor, trotz Frauenquote in der öffentlichen Verwaltung. Von der Quote hält Elke Bartels entsprechend wenig. Andere Teilnehmerinnen der Veranstaltung sind erkennbar dafür. Augen auf bei der Partnerwahl rät wiederum Dagmar Engel, die Chefredakteurin der Deutschen Welle, den jungen Frauen, während Edeltraut Leibrock, Vorstandsmitglied bei der KfW, auf Familie und Umfeld setzt.
Ich glaube, es braucht für Frauen eben auch die entsprechenden Vorbilder, die Motivation und manchmal auch den Anschub, traut es euch zu, ihr könnt es.
Katharina Herrmann, Vorstand bei der Indiba Bank, denkt dabei auch an die Kanzlerin.
Ich glaube, dass die Selbstverständlichkeit, die mittlerweile da ist, dass eine Frau unser Land regiert und auch wie beeindruckend sie das tut, dass das absolut genau die Vorbilder sind, von denen wir viel, viel mehr noch sehen müssen.
Von Betreuungsgeld und Ehegattensplitting halten die Führungskräfte hörbar wenig. Sie fordern stattdessen Mentoring für junge Wissenschaftlerinnen, mehr Möglichkeiten, Haushaltshilfen steuerlich abzusetzen und vor allem kulturelle Veränderungen in den Unternehmen. Geht es nach der Kanzlerin, wird dieser Dialog fortgesetzt, aber nicht als geschlossene Veranstaltung.
Beim nächsten Mal wäre es wichtig, auch Männer, die das aus der anderen Seite heraus sehen, auch selber vielleicht Vätermonate nehmen, Männer, die Führungspositionen zu besetzen haben, dass sie auch einmal zu Wort kommen, ohne dass man hier die Geschlechter gegenseitig in einen Konflikt bringt.
Das ließe sich leicht organisieren. Ihr Pressesprecher Steffen Seibert, verheiratet, 3 Kinder, sitzt die ganze Zeit neben ihr.
Die nackten Zahlen sind nicht schlecht bei der Lufthansa. Eine solide Bilanz war es im vergangenen Jahr. Trotzdem war die Stimmung durchwachsen bei der Lufthansa-Hauptversammlung in Köln. Einmal wegen der Posse um den künftigen Aufsichtsratschef Meyerhuber, der offenbar zeitweise nicht so recht wusste, ob er den Job überhaupt will. Und dann sind die Herausforderungen natürlich gigantisch für die 5th größte europäische Airline. Gestiegene Kosten, massiver Spardruck, große Konkurrenz. Horst Kleuser berichtet.
Der Lufthansa gefiel es sehr, assoziierte man sie nur mit ihren Flaggschiffen, dem supergroßen Airbus A380 oder dem neuen Jumbojet. Doch ein Überflieger ist der Kranich schon lange nicht mehr. Das Kernstück des Konzerns, die Passage, schwächelt. Die Lufthansa-Flotte flog im letzten Jahr 46 Millionen Euro Verluste ein. Mehr als nur unschön, blamabel. Niemand verkennt, dass die externen Faktoren massiv sind. Für die gestiegenen Kerosinkosten kann die Lufthansa nix. Auch nicht für die Streiks, die Nicht-Lufthanseaten vom Zaun brechen, aber dennoch oft Millionenkosten verursachen. Auch dass Scheichs in den Golfstaaten neueste Flotten für Emirates, Katar oder Etihad Airlines zusammenkaufen und mit Dumpingpreisen die Rennstrecken nach Asien bedienen, ist von der deutschen Vorzeige-Airline kaum zu beeinflussen. Dennoch ist Mitleid fehl am Platze. War es die Arroganz des Platzhirschen, der Erfolg des Höhenfluges, auf dem man glaubte, sich ausruhen zu können? Oder schlichte Schlafmützigkeit? Die Lufthansa ist jedenfalls nicht mehr das, was sie mal war. Im Vergleich mit anderen Fluggesellschaften in Europa, noch recht kommode ausgestattet, hat sie viele Weichen spät oder gar nicht gestellt. Über Billigflieger hat man zu lange die Nase gerümpft und auf einigen Strecken den Ryanairs und EasyJets dieser Welt den Vortritt gelassen. Längst zieht Air Berlin mit neuerem Gerät auch Businesszahler an. Und wenn es um das Alter der eigenen Flotte geht, das heute in direktem Verhältnis zu Treibstoffverbrauch und damit Kosten auch ökologisch einhergeht, sieht der Konzern keineswegs gut aus. Muss man sich daher wundern, wenn manche Aktionäre aufmuckten, als mit Wolfgang Meyerhuber ausgerechnet der Mann auf den Aufsichtsratsschild gehoben werden sollte, den man für etliche der Probleme verantwortlich macht? In seine Zeit fielen umstrittene und teure Käufe von Austrian Airlines Swiss oder dem Millionengrab British Midlands. Der gestrige Rücktritt von der Kandidatur zum Aufsichtsrat und der Rücktritt vom Rücktritt nur 12 Stunden später stellen der Führungsriege rund um den scheidenden Lufthansa-Veteranen Jürgen Weber und seinen Nachfolger Christoph Franz am Steuerknüppel nicht gerade das beste Zeugnis aus. Nein, die Lufthansa hat sich zu lange in ihrem Erfolg gesonnt und geglaubt, ihr gutes Image und der untadelige Sicherheitsstandard würden reichen. Das tut es nicht. Der globale Luftverkehr ist kein Spaziergang. Die Lufthansa ist deshalb gut beraten, ihr schmerzhaftes Reformprogramm stringent durchzuziehen. Ob die 3.500 Mitarbeiter, die den Konzern verlassen sollen, das letzte Wort sind, ist dabei noch nicht einmal ausgemacht. Das können bei dem derzeitigen Stand von 117.000 Mitarbeitern auch noch mehr werden. Der Weg, German Wings, innereuropäische Verbindungen mit einem völlig neuen Tarifsystem fliegen zu lassen, klingt vielversprechend. 22 Milliarden Euro in über 100 moderne Flieger zu stecken, ist klug, wenn auch überfällig. Ob allerdings Wolfgang Mayrhuber Teil der Lösung ist oder der Probleme, das muss ich erst noch erweisen.
Die Lufthansa fliegt in schwerem Wetter. Das waren Einschätzungen von Horst Kleuser. Von Amerikas Fall Campus ist schon die Rede. Mehr als 10 Jahre lang hat ein Mann in Ohio 3 junge Frauen gefangen gehalten. Einer gelangt die Flucht, die beiden anderen wurden von der Polizei befreit. Rüdiger Paulert über das unerwartete Happy End eines lange ungelösten Kriminalfalls.
Vor den Ermittlern in Cleveland liegt noch viel Arbeit. Bisher wissen sie augenscheinlich wenig über die rund 10-jährige Gefangenschaft der 3 jungen Frauen und äußern noch weniger öffentlich, um die Ermittlungen nicht zu stören. Doch war ihnen allen die Erleichterung anzusehen, die 3 jungen Frauen lebend gefunden zu haben. Clevelands FBI-Chef Stephen Anthony.
The nightmare is over.
Der Albtraum ist vorbei. Die 3 jungen Frauen haben uns letztlich gezeigt, was Überlebenswille und Durchhaltevermögen bewirken können. Der 26-jährigen Amanda Berry haben es auch die beiden anderen zu verdanken, dass sie wieder in Freiheit sind. Berry hatte gestern Abend die Abwesenheit ihres mutmaßlichen Entführers genutzt und um Hilfe gerufen. Ein Nachbar hatte die Hilfeschreie gehört und war zu dem unscheinbaren Haus am Stadtrand von Cleveland im US-Staat Ohio gelaufen. Charles Ramsey. Ich ging auf die Veranda und sie sagte, hilf mir bitte raus, ich bin hier schon sehr lange. Ramsey versuchte die Tür zu öffnen. Ich öffnete die Tür, aber so kamen wir nicht weiter, denn sie ging nur so weit auf, dass ihr Körper nicht durchpasste, sondern lediglich ihre Hand. Dann habe er den unteren Teil der Tür aufgetreten und Amanda Berry sei mit einem kleinen Mädchen an ihrer Hand aus dem Haus gekommen. Die junge Frau habe ihn gebeten, die Notrufnummer der Polizei zu wählen. Dort sagte sie ihren Namen, bat um Polizeihilfe und erklärte, dass sie seit 10 Jahren als vermisst gelte.
Help me, I'm Amanda Berry. I'm in the police. I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now.
Schließlich sei alles sehr schnell gegangen, so der stellvertretende Polizeisprecher von Cleveland. Schon 6 Minuten später habe die Polizei die 3 jungen Frauen identifiziert. Ed Tomber. Um 17.58 Uhr hatten unsere Polizeioffiziere Gina DeJesus und Amanda Berry identifiziert. Und 1 Minute später hatten sie auch Michelle Knight sicher geborgen. Die 3 wurden direkt in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht. Dr. Gerald Maloney gab schon bald eine erste Entwarnung. Gegenwärtig sind sie in Sicherheit. Wir untersuchen gerade, ob sie medizinisch behandelt werden müssen. Sie scheinen im Moment bei guter Gesundheit zu sein. Mittlerweile wurden sie aus dem Krankenhaus entlassen. Obwohl die Ermittlungen noch am Anfang stehen, hat die Polizei bereits 3 Männer festgenommen. Brüder im Alter von 50, 52 und 54. Unter ihnen auch der Besitzer des Hauses, in dem die 3 Frauen gefunden wurden. Man werde die Männer anklagen, kündigte Clevelands stellvertretender Polizeichef an und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die 3 jungen Frauen die Polizei in ihren Ermittlungen voranbringen werden. Sie können uns sagen, was geschehen ist, wie sie an die 3 Typen gekommen sind und schließlich, wie sie in diesem Haus gelandet sind. Über 10 Jahre war die Fahndung nach den 3 Frauen im Sande verlaufen. Es habe viele Hinweise gegeben, so die Ermittler, doch keinen auf das Haus oder dessen Bewohner.
Chinesische Hacker spionieren amerikanische Regierungscomputer aus, beschaffen sich im Auftrag der Pekinger Kommunisten natürlich Informationen über geheime Militäreinsätze und die US-Außenpolitik. So steht das in einem Bericht des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Das hat Furore gemacht und jetzt hat sich dazu die chinesische Regierung geäußert. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte, es gebe für die amerikanischen Vorwürfe keinerlei Grundlage. China lehne jede Form von Hackeraktivitäten ab. Wir verwahren uns gegen grundlose Beschuldigungen und Übertreibungen, denn das schädigt die bilateralen Bemühungen um Dialog und Kooperation und die Atmosphäre dafür, so Sprecherin Hua Chunying. Die Nachrichtenagentur Xinhua zitierte zudem einen Armeeoffizier mit den Worten, die chinesische Regierung und die Streitkräfte hätten Hackeraktivitäten niemals gebilligt. In seinem Jahresbericht hatte das amerikanische Verteidigungsministerium erstmals die chinesische Regierung direkt beschuldigt, für Cyberattacken gegen die USA verantwortlich zu sein. Unzählige Computersysteme in der ganzen Welt, darunter auch die der US-Regierung, wurden im letzten Jahr angegriffen, sagte David Helvey, zuständig im Pentagon für Ostasien. Einige dieser Angriffe scheinen direkt von chinesischen Regierungsstellen oder dem Militär auszugehen. In dem Pentagon-Bericht heißt es weiter, China benutze seine Computernetzwerke, um Informationen über amerikanische Rüstungsgüter zu sammeln, die es für seine eigene Verteidigungsindustrie nutzen könnte. China setze zudem Spionage ein, um an Hochtechnologien heranzukommen und unabhängiger von ausländischen Waffenlieferungen zu werden. Das Pentagon verwies in diesem Zusammenhang auch auf die rasche Aufrüstung und Modernisierung der chinesischen Streitkräfte. Vor allem der Mangel an Offenheit und Transparenz gebe Anlass zu großer Sorge. Die chinesische Außenamtssprecherin wies auch diese Vorwürfe entschieden zurück. Das Pentagon veröffentlicht jedes Jahr diese Art von Bericht und erhebt unverantwortliche Vorwürfe gegen den normalen und gerechtfertigten Ausbau von Chinas Verteidigung. Und die USA übertreiben die angebliche militärische Bedrohung durch China. China investiert seit Jahren Milliardenbeträge in den Ausbau und die Modernisierung seiner Streitkräfte, vor allem in die Marine. Das hat sich auch unter der neuen Führung von Xi Jinping nicht geändert. Chinas zunehmend selbstbewusstes Auftreten hat zugleich Spannungen in der Region, unter anderem mit Japan, in den letzten Monaten deutlich verschärft. Nach offiziellen Angaben will China in diesem Jahr für sein Militär rund 86 Milliarden Euro ausgeben. Das Pentagon schätzt jedoch, dass die tatsächlichen Ausgaben fast doppelt so hoch ausfallen könnten.
Ruth Köchner berichtete aus Peking. Heinrich Scholl war mal Bürgermeister von Ludwigsfelde, ein angesehener Mann. Jetzt ist er ein verurteilter Mörder und muss lebenslang hinter Gitter, weil er seine Frau erdrosselt hat. Dem Urteil in Potsdam ging ein aufsehenerregender Mammutprozess voraus. Keine Zeugen, kein Geständnis, nur Indizien. Stefanie Brockhausen berichtet.
Als der vorsitzende Richter Frank Thiemann das Urteil verkündet, lebenslange Haft wegen Mordes, da brechen einige Zuschauer im Gerichtssaal in Tränen aus. Heinrich Scholl dagegen starrt nur geradeaus. Kurz wirkt es dann, als taumele er. Er sucht Halt an der Anklagebank, dann lässt er sich in seinen Stuhl fallen. In den nächsten Stunden, in denen der Richter das Urteil begründet, wieder keine Regung im Gesicht von Heinrich Scholl. Lebenslang muss der frühere Bürgermeister von Ludwigsfelde nun ins Gefängnis. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Heinrich Scholl seine Frau ermordet hat. Damit folgt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, sagt Gerichtssprecher Ralf-Dietrich Schulz.
Also letztlich hat das Verfahren zwei Schwerpunkte gehabt. Das eine ist die Frage, wer hat überhaupt die Tat begangen? Und das zweite ist die Frage, wenn es der Angeklagte war, wie ist diese Tat zu werten? In beiden Punkten ist das Gericht im Ergebnis der Staatsanwaltschaft gefolgt. Auch die Staatsanwaltschaft war schon davon ausgegangen, dass der Angeklagte die Tat am 29. Dezember 2011 selbst begangen hat, seine Frau getötet hat. Und auch die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Plädoyer angenommen, dass er heimtückisch zu Werke gegangen ist, dass die Tat also als Mord einzustufen war.
Heinrich Scholl hat die Tat geplant, davon ist der Richter überzeugt. Eine Tat im Affekt schließt das Gericht daher aus. Spätestens am Morgen des 29. Dezember 2011 habe sich Scholl entschlossen, seine Frau zu töten. Er habe Schnürsenkel eingepackt, das spätere Tatwerkzeug, und seine Frau in den menschenleeren Wald gelockt, so der Richter. Dort tötete er sie, daran besteht, so wörtlich, kein vernünftiger Zweifel. Am Tatwerkzeug wurden DNA-Spuren von Heinrich Scholl entdeckt, für das Gericht das eindeutigste Beweisstück. Aber auch Zeugenaussagen hätten deutlich gemacht, Heinrich Scholl war am Tattag in Tatortnähe. Die Verteidigung hatte Freispruch für Scholl gefordert. In ihren Augen sind die Indizien nicht schlüssig. Zeugen hätten sich widersprochen. Prozessbeobachter halten es daher für wahrscheinlich, dass es eine Revision vor dem Bundesgerichtshof geben wird. Heinrich Scholl aber bleibt in Haft für mindestens 15 Jahre. Inzwischen ist er 70 Jahre alt. Gut möglich, dass lebenslang in diesem Fall wirklich lebenslang bedeutet.
Und das war's im Echo des Tages. Tschüss und einen schönen Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.